wenigstens wissen eigentlich, was es mit Himmelfahrt auf sich hat. Und vielleicht wissen wir auch nicht so ganz richtig, außer dass Jesus nun weggegangen ist, was Himmelfahrt denn nun wirklich für eine Bedeutung hat. Es ist jedenfalls ein äußerst außerordentliches Geschehen. Jesus wird vor den Augen der Jünger verschwindet er. Und Lukas, der auch diesen Abschnitt geschrieben hat, den wir jetzt eben aus der Apostelgeschichte gehört hatten, schreibt noch gewissermaßen eine Kurzfassung am Ende seines Evangeliums, des Lukas-Evangeliums. Da heißt es, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren da, von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Hier haben wir eine Kurzfassung, und zwar eine Kurzfassung, die uns noch ins Herz der Jünger hineinblicken lässt. Etwas ganz Sonderbares geschieht hier. Jesus wird von ihnen weggenommen. Natürlich, das war jetzt immer geschehen in den letzten 40 Tagen. Einmal ist Jesus erschienen, dann war er wieder weg. Aber jetzt hat er sie gesegnet und jetzt wurde er emporgehoben. Deshalb Himmelfahrt. Das heißt, er hat den Boden, den Erdboden verlassen. Sichtbar für die Jünger, nun geht ein Zeitabschnitt zu Ende. Jetzt wird uns Jesus vorläufig verlassen. Und natürlich ist das dann nicht so gewesen, das ist sehr schön übersetzt, wo das ein bisschen das zeigt, wie man sich das vorzustellen hat. Jesus wird hochgehoben, müsst ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt auf einmal in die Höhe gehen würde. Und dann kommt eine Wolke, wie von einer Wolke wird er hochgehoben und dann in dieser Wolke verschlungen. Es ist also nicht so, wie wir einem Flugzeug nachschauen und dann sieht man das dann irgendwann nicht mehr. Sondern Jesus wurde in eine Wolke aufgenommen, in die Wolke verhüllt und so ist er in die unsichtbare Welt hinübergegangen. So kann man sich das vorstellen. Ich weiß nicht, wie wir schauen würden, wenn wir das miterlebt hätten. Der Vorgang musste sie erstaunen. Sie mussten ja zuerst einordnen, was hier von ihren Augen sich abspielt. Aber sie wurden von einer großen Ehrfurcht und von einer großen Freude erfüllt. Sie waren nicht traurig. Ist euch das aufgefallen? Sonst ist man doch traurig bei einem Abschied. Große Freude hatte sie erfüllt. Nach der Kreuzigung Jesu waren sie traurig und niedergeschlagen. Aber jetzt, als Jesus sie definitiv verlässt, sind sie nicht traurig. Sie empfinden eine große Freude, nicht dieser Abschiedsschmerz, den wir erwarten. Scheiden tut weh, wissen wir ja. Die einen besser, die anderen weniger. Wir haben ganz verschiedene Verabschiedungsrituale. Die einen, die laufen lieber weg und denken, irgendwann muss es sein, also gehe ich. Andere kosten das aus. Aber würden das uns, wenn wir jetzt diese Geschichte schreiben müssen, dass Jesus die Jünger verlässt, von uns aus gesehen, wie für immer, würden wir vermutlich schreiben, und die Jünger waren sehr traurig und gebückt, gingen sie zurück nach Jerusalem, denn Jesus war jetzt von ihnen gegangen. So wie eben, als sich die Leute von Ephesus, von Paulus verabschiedeten, als Paulus ihnen sagte, wir werden uns nicht mehr sehen, da heißt es, danach brachen alle, und das waren gestandene Mannsbilder, alle in lautes Weinen aus, und fielen Paulus um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Auch ein schönes Bild für Männer. Die heulen wie die Schlosshunde und fallen diesem Paulus um den Hals und verküssen ihn. Wäre mal interessant, eben das Männerbild auch in der Bibel etwas genauer zu betrachten. Männer weinen nicht, das ist ein Märchen. So würden wir uns doch einen Abschied vorstellen, herzzerreißend und mit Trauer. Aber es ist wieder einmal ganz anders, als wir uns das eben vorstellen. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrte er ihm zurück mit großer Freude erfüllt. Mit großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Sie hatten nun offenbar einiges begriffen, was sie früher noch nicht verstanden. Denn als Jesus ihnen davon erzählte, dass er sie einmal verlassen würde und zum Vater zurückgeht, da waren sie sehr traurig. Und Jesus sagt ihnen, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Aber sie freuten sich nicht, damals waren sie traurig. Sie konnten es nicht verstehen. Jetzt sind sie glücklich, jetzt sind sie voller Freude. Und ständig waren sie im Tempel zusammen und priesen Gott, ein Ausdruck dieser großen Freude. Ja, was macht denn die Jünger so freudig bei diesem Abschied? Sind sie froh, dass sie Jesus losgeworden sind? Was haben sie dann begriffen? Warum ist ihre Freude so groß, wenn Jesus sie verlässt? Oder anders gefragt, an was können wir uns freuen, denn an dem, was sich die Jünger freuen, an dem können auch wir uns freuen. Was ist es denn, woran wir uns freuen bei der Himmelfahrt Jesu? Ich möchte heute drei Gründe aufzeigen, warum wir uns mit den Jüngern zusammen über dieses Geschehen freuen können. Ich habe das in drei Überschriften gemacht. Freut euch, Jesus ist tatsächlich der Herr. Das zweite werden wir sehen, freut euch, Jesus ist mit uns und er ist für uns. Und als drittes, freut euch, Jesus wird alles vorbereiten und er kommt wieder. Was habe ich da irgends ein Durcheinander? Entschuldigung. So, jetzt bin ich soweit. Die Jünger von Jesus begegnen uns in den Evangelien als Menschen, die eher fragend sind, wer ist denn dieser Jesus? Und irgendwie gibt es Evangelien, da denkt man, wenn man die liest, hey, was ist los mit euch Jünger? Ihr begreift es ja überhaupt nicht, mit wem ihr unterwegs seid. Dann gibt es so zwischendrin mal einen Lichtblick. Plötzlich kann Petrus sagen zu Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Plötzlich sieht er klar und Jesus sagt ihm darauf, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jonas, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Offenbar hatte Petrus für einen Moment von Gott bewirkt einen klaren Blick dafür, wer Jesus wirklich ist. Später sagte er auch noch, als Jesus den Jüngern sagte, wollt ihr nicht auch gehen? Sagte er, ja, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Und genau dieser Petrus sagt, als Jesus auf dem Weg zum Kreuz ist, ich kenne ihn nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, dieser Jesus. Die Jünger haben das nie so ganz richtig einordnen können, wer nun Jesus ist. Sie haben sich auch untereinander gefragt, ja, wer ist denn dieser, als er den Sturm stillte? Doch jetzt, als sie sahen, dass Jesus sie auf diese übernatürliche Weise verlässt, ist nun jeder Zweifel weg. Jetzt ist es ganz klar, nach diesen 40 Tagen mit Jesus unterwegs, dem Auferstandenen, und jetzt, wo sie sehen, wie er zum Vater geht, in die unsichtbare Welt, jetzt ist ihnen klar, dass sie mit dem Messias zusammen waren. Mit dem König aller Könige waren sie unterwegs. Der, der sie zu seinen Freunden und Brüdern zählt, ist tatsächlich der Herr aller Herren. Jetzt ist es klar. Jetzt wird er zu Rechten Gottes sitzen. Ihnen wurde klar, dass sie in enger und persönlicher Beziehung zum Höchsten stehen. Im Hebräerbrief heißt es, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in Jesus auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Und nachdem Jesus sein Leben zum Opfer gebracht hatte, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Nun ist Jesus an der Seite Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Wie überschwänglich muss die Freude sein, dass sie nun zu ihm gehören, zum Herrn aller Herren. Sie haben die besten Beziehungen zum Höchsten. Besser kann man sie gar nicht haben. Es ist wie die Geschichte von den drei Männern im Schnee. Wir lieben ja diese Geschichten von Erich Kästner. Vielleicht kennen einige diese Geschichte. Da gibt es einen reichen Industrieller, der hat einen Wettbewerb veranstaltet und dann hat er selber gewonnen, hat unter einem Synonym teilgenommen, also an einem, nein, nicht Synonym, Pseudonym, hat er teilgenommen. Und dann hat er gewonnen. Und dann hat er sich verkleidet und ist praktisch als Bettler in ein Erstklasshotel gegangen. Und die wussten das im Hotel, ja, das ist einer der, das ist ein armer Kerl, der hat zwar das gewonnen, aber es ist eine Schande für das Hotel, wir geben dem eine Kammer, die ungeheizt ist, dann verschwindet der schon wieder. Und dann hat er so eine Kammer bekommen, musste dann die Eisbahn reinigen und wurde zu Bodendiensten angestellt und so weiter. Und da war ein anderer, einer, der studiert hat und promoviert und hat aber keine Stelle, der hat sich dann mit dem zusammengetan. Das wurden dann dicke Freunde und der hat sich dem angenommen, das war dem egal, dass das ein armer Kerl war, hat gesagt, komm, du kannst meine Bechflasche haben und so weiter. Und die Geschichte hat dann so in den Verlauf genommen, ist sehr lustig, Erich Kästner macht lustige Dinge. Und dann ging diese Zeit zu Ende. Ich kann das nicht detailliert erzählen, auf jeden Fall, dieser Freund hat sich dann verliebt in die Tochter, aber er wusste nicht, dass das seine Tochter ist. Und dann ging dieser Mann, dieser Industrielle, ging weg. Er war dann so ein bisschen sauer und nachher hat er diesen jungen Mann eingeladen zu sich nach Hause. Er hat ihm dann noch eine Stelle verschafft in seiner Firma, hat er nicht gewusst, dass das seine Firma ist. Und dann kommt er zu dem in sein Haus. Ein Diener macht die Türe auf, er tritt hinein in dieses Haus und denkt, was mache ich da überhaupt und wer ist dann da und wie sieht dann der Chef aus? Und dann kommt dieser Mann, den er als Bettler gekannt hat, kommt als Industrieller auf ihn zu. Und jetzt realisiert er, mit dem ich unterwegs war, das ist ein steinreicher Mann. Und der musste nicht einmal das Hotel kaufen, sondern das hat ihm schon gehört. Er war schon der Besitzer. Und zudem hat er jetzt ganz persönliche Beziehungen. Diese Geschichten lieben wir doch. Und genau in dieser Art ist es geschehen, Jesus war unscheinbar, verkannt, verleumdet auf dieser Erde, aber nun haben die Jünger begriffen, jetzt ist er die Majestät und er ist der Eigentümer und wir gehören zu ihm. Wir haben direkten Zugang, wir können in das Haus Gottes hineinschreiten und dort wird Jesus uns in Empfang nehmen und jeder wird platt sein, dass wir in dieses Haus hineingehen können und aufgenommen werden. Werden alle denken, das hätten wir nie gedacht von denen. Das wurde den Jüngern klar, dass sie zum Höchsten gehören. Jetzt verstanden sie endlich, was Jesus meinte, als er sagte, ich bin vom Vater in die Welt gekommen, jetzt verlasse ich die Welt wieder und ich gehe zum Vater. Was für eine Freude. Jesus ist tatsächlich der Herr. Der Tod am Kreuz war kein Versagen, sondern es war der totale Sieg. Jesus hat die Bahn frei gemacht zum Vater. Und nun haben sie Zugang zu dem Haus Gottes. Die Jünger warfen sich nieder und beteten an. Das kann man gar nichts anderes tun, als Gott anbeten. Sie haben jetzt begriffen, wem sie gefolgt sind. Der Höchste aller Herren. Es gibt niemand, für den es sich mehr lohnen würde, zusammen zu sein. Niemand, der höheren Einfluss haben könnte als er. Später schrieb Petrus, der bei dieser Himmelfahrt dabei stand, Jesus ist zum Himmel aufgestiegen, dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Er hat Macht über alles. Das ist der große Jubel. Jesus hat die Macht ergriffen. Er hat den Thron bestiegen. Dort thront jetzt Christus, sagt Paulus den Ephesern, über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Er thront über allem, alles, was Rang und Namen hat. Wenn ihr Beziehungen habt zu ganz hochkarätigen Menschen, und Jesus nicht kennt, dann kann ich euch sagen, ich habe die besseren Beziehungen als ihr. Ich habe die besseren. Ich war kürzlich an einer Versammlung, da waren so Leute, die gute Beziehungen haben. Und Leute, die gute Beziehungen haben, die erzählen einem das tendenziell. Irgendwann erfährt man das dann, dass sie mal mit einem Bundesrat gegessen haben und weiß ich was alles, und den da in einem Hotel irgendwo in Afrika einen anderen Bundesrat getroffen haben und mit dem dann geschwatzt und so weiter. Das ist ja alles toll. Leute leben von dem. Das hat mit unserem Selbstwert zu tun, aber ich kann immer denken, die können von mir aus mit dem Busch essen. Meine Beziehungen sind noch höher, auf einer höheren Ebene. Nämlich der, der Macht hat über allem, was Rang und Namen hat. Über allem. So cool, würden die Jungen sagen. Das ist doch Grund zur Freude. Ja, da kann man nur anbetend niederfallen. Freut euch, Jesus ist tatsächlich der Herr. Das haben die Jünger begriffen bei Himmelfahrt, denke ich. Zweitens, freut euch, Jesus ist mit und für uns. Plötzlich war den Jüngern offenbar klar, was Jesus ihnen bezüglich der Zeit sagte, wenn er sie verlassen wird. Glaubt mir, hatte Jesus gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ihnen wurde klar, dass es keinen wirklichen Abschied von Jesus ist, sondern dass sie weiter mit ihm unterwegs sein werden. Sie wussten, dass sie mit dem Heiligen Geist ausgestattet würden, und deshalb konnte Petrus an Pfingsten den Menschen sagen, Jesus wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite erhoben. Und da merkt ihr, wenn ihr in der Bibel lest, wie das Bewusstsein da ist, dass Jesus nun den Ehrenplatz eingenommen hat, dass er den Thron bestiegen hat, wie da Gewicht aufgelegt wird. Jesus wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite erhoben. Da ist er jetzt und erhielt von seinem Vater die versprochene Gabe, den Heiligen Geist, damit er ihn über uns ausgieße. Mit anderen Worten, dass Jesus gegangen ist, heißt nicht, dass wir verlassen sind. Das ist ganz wichtig. Dass Jesus gegangen ist, heißt nicht, dass wir verlassen sind. Durch den Heiligen Geist bleiben wir mit Jesus verbunden und er mit uns. Und wir haben noch einen riesen Vorteil, den wir unterschätzen. Wir sind nicht an seine körperliche Präsenz gebunden, um mit Jesus in Kontakt zu sein. Das waren die Jünger. Sie mussten Jesus sehen und deshalb sagt Jesus, ist gut, wenn ich weggehe. Dann kann der Tröster kommen, weil dann seid ihr gelöst von meiner körperlichen Präsenz. Dann bin ich immer bei euch. Deshalb kann er dann sagen, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus ist mit uns. Himmelfahrt hat das ermöglicht und am Pfingsten. Das gilt auch für ganz schwere Stunden unseres Lebens. Jesus wird gegenwärtig sein und wird uns auch in schwierigen Zeiten durchtragen, so wie Stephanus, der hingerichtet wurde. Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, heißt es, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, als sie ihn steinigen wollten. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Und dann sagt er, ich sehe den Himmel offen stehen. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. In der schweren Stunde seines Lebens, bevor er gesteinigt wird, öffnet ihm Gott den Blick für die Herrlichkeit. Und was mich hier auch immer wieder fasziniert, überall lesen wir, dass Gott zur Seite des Vaters auf dem Thron sitzt. Und hier lesen wir, dass Jesus aufgestanden ist. Das zeigt die enorme Teilnahme Gottes an dem, was wir durchmachen. Auch das, was wir gehört haben eingangs. Wenn diese Menschen, was diese Menschen durchgemacht haben, um das Evangelium zu verbreiten. Jesus ist aufgestanden. Er hat die volle Aufmerksamkeit auf solchem Geschehen. Jesus steht auf, er bleibt nicht sitzen und lehnt sich zurück. Das ist die Präsenz Gottes in unserem Leben. Das sehen wir hier. Wenn wir unten durch müssen, dann denke nur, Jesus ist aufgestanden. Er lässt mich nicht aus den Augen. Und auch wenn es nicht so kommt, wie ich mir das wünsche, er schaut auf mich. Jesus ist nicht nur der Herr der ganzen Welt, er ist auch das Haupt der Gemeinde. Und das ist fast triumphierend, wird das gesagt im Epheserbrief. Alles hat Gott ihm, Jesus, unterworfen. Alles ist ihm unterworfen. Jeder Name, alles. Ihn aber, den Herrn. Alles hat Gott ihm unterworfen, ihn aber, den Herrn. Über alles gab er der Gemeinde zum Haupt. Also wir haben keinen geringeren zu unserem Haupt als der, dem alles unterworfen ist. Es gibt nicht einer, dem ist die Welt unterworfen und die Gemeinde ist Jesus unterworfen. Nein, alles ist Jesus unterworfen und er ist speziell unser Haupt. Ich finde, wenn wir auf etwas stolz sein sollten, dann sollten wir auf das stolz sein. Wer sich rühme, sagt Paulus, der rühme sich des Herrn. Und wenn die Gemeinde Jesu etwas zu rühmen hat, dann haben wir zu rühmen, dass dem alles unterworfen ist, dass das unser Herr ist. Dass wir die besten Connection zu ihm haben. Er ist unser Haupt, dem alle Macht gegeben ist. Und was die Jünger und uns besonders glücklich machen sollte, ist die Tatsache, dass wir jetzt einen direkten Zugang zu Gott haben. Das ist der Triumph, der auch durchs Neue Testament geht. Wir haben die beste Beziehung. Das heißt, es ist wie wenn ich jemanden kenne, sagen wir, ich arbeite bei den Novartis, ich weiß nicht, ob der Vasella da Kinder hat, nehmen wir mal an, er hat ein Kind. Ich bin mit dem in die Schule gegangen, mein bester Freund. Jetzt habe ich irgendein Problem. Ich habe Chemie studiert, aber ich habe keinen Job. Dann nehme ich mir doch den Freund. Ich gehe doch nicht in die Personalabteilung und sage, du, wir sind doch gute Freunde und dein Vater hat dich doch so gern und ich brauche einen Job. Kannst du nicht mit ihm mal reden? Sag, klar, ich rede doch mit ihm. Das heißt, die Connection gehen direkt zu den Leuten, die Entscheidungsträger sind und die delegieren können. Und genauso ist es mit uns. Wir haben den direkten Draht zu Gott. Nicht, wie ich kürzlich gelesen habe, wo es heißt, Maria bitt für uns. Mal ganz offen gesagt, das ist einfach falsch. Nicht die Maria soll für uns bitten, der Mittler ist Jesus Christus. Und wir können direkt zu ihm kommen und er bittet bei uns vor Gott. Da heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus. Er wird für uns sprechen. Genau wie der Sohn von Vasella für mich sprechen wird, wenn ich irgendwas in der Firma missgebaut habe, erkläre ich ihm das und sage, komm, sprich mit deinem Vater, der hat dich doch gern, und wenn du ihm dann das sagst, dann ist er mir vielleicht ein bisschen gnädiger gestimmt. Wir haben einen Fürsprecher beim Höchsten, das ist Jesus. Wir können direkt uns an Jesus wenden. Er hält Fürsprache, nicht Sankt Antonius, habe ich auf einer Kirche gelesen, auf dem Dach. Sankt Antonius, bitt für uns. Da wird mir manchmal fast übel, wenn ich das Zeugs lese. Was soll denn der Antonius bitten? Der ist doch gestorben wie alle anderen. Wir bitten den lebendigen Gott, Jesus Christus, der zu Rechten Gottes sitzt. Warum soll ich einen toten Antonius anflehen? Wenn wir einen lebendigen Gott haben, der auferstanden ist. Ich verstehe das gar nicht. Paulus sagt, ist da noch jemand, der die Kinder Gottes verurteilen könnte? Jesus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an der rechten Seite und tritt für uns ein. Wenn dich dein Gewissen verurteilt und sagt, ja, du schlimmer Kerl, dann kannst du sagen, ja, ich bin ein schlimmer Kerl, aber ich habe einen Fürsprecher. Der vertritt mich. Der ist viel besser als ich. Der ist für mich gestorben und der tritt für mich ein. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, nicht vor Maria und nicht vor Antonius und wie die alle heißen mögen, sondern vor den Thron des gnädigen Gottes, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus ist jetzt in deinem Leben präsent und wenn du vor seinen Thron kommst, bekommst du die Hilfe, die du brauchst. Ob es die ist, die du willst, ist eine andere Frage. Aber die, die du brauchst, die bekommst du. Das hat Gott versprochen. Diese Verbindung zum Schöpfer bekommt man einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht durch einen Heiligen. Überhaupt durch nichts anderes. Der Mittler ist Jesus Christus. Und wenn du ihn nicht kennst, dann kann ich dich nur einladen. Stell dir mal vor, dass du Zugang bekommst zum Höchsten. Es gibt keinen Namen in dieser Welt und in der Menschheitsgeschichte, der mächtiger ist und einflussreicher als Jesus Christus. Und zu dem kannst du gehören. Und das Dritte, freut euch, Jesus wird alles vorbereiten, er kommt wieder. Das ist noch ein Grund zu großer Freude. Jesus wird alles für die Zukunft herrichten. Deshalb sagt er seinen Jüngern, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich denke, wenn wir einmal in diese Wohnungen kommen, wir werden vermutlich unseren Mund nicht zukriegen. Sowas haben wir noch nie gesehen. Sowas können wir uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen, was da auf uns wartet. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus macht alles bereit. Also wenn wir dann in das Haus kommen, dann heißt es nicht, oh nein, Entschuldigung, es ist noch gar nichts bereit, wir müssen noch ein bisschen warten. Ist alles bereit. Wir sind herzlich willkommen, die Türen stehen offen, der Palast ist zugänglich, das neue Jerusalem kann beschritten werden und wir werden mit einer Freude dort einziehen, die können wir hier nicht einmal erahnen. Was das für eine Freude sein wird. Und vielleicht werden wir dann auch denken, all die Freude und all das, was wir anstrebenswert fanden in dieser Welt, ist ja ein Klatsch gegenüber dem, was wir hier erleben. Jawohl, dass Jesus gegangen ist, ist kein endgültiger Abschied. Jesus geht nur weg, um alles vorzubereiten und wiederzukommen und uns zu holen, die wir an ihn glauben. Und die zwei Männer in leuchtenden Gewändern sagten zu der Jüngerschar, ihr Männer von Galiläa, Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Auf diesen wunderbaren Tag hin lebt die Gemeinde Jesu. Auf den Tag hin, da Jesus kommt und uns holt. Denn wenn Jesus kommt, dann wird sichtbar werden, wer wir wirklich sind. Das wird sicher bestimmt einer unserer größten Tage, wenn nicht der größte Tag schlechthin unseres Lebens sein. Im Johannesbrief heißt es, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute, da gibt es keinen Abstrich zu machen. Und das ist erst der Anfang, was wir heute sind. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Wir können das noch nicht alles sehen. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. An diesem Tag wird offenbar werden, wer wir sind. Und jeder, der gesagt hat, guckt mal diese Frommen mit dem Kleber auf dem Auto, das sind da diese Hinterwälter, die werden wohl staunen, dass wir dann eben keine Hinterwäldler sind, sondern dass wir in den Palast einmarschieren werden und dass alles bereit ist und dass uns die Diener die Türen öffnen werden und wir mit Pracht empfangen werden. Dann werden wir strahlen, kann ich euch sagen. Und dann werden wir uns freuen mit einer Freude, die wir hier vermutlich noch gar nicht kennen. Das ist übrigens auch der Trost, den wir haben, wenn wir Menschen verlieren, die wir lieben und die an Jesus glauben. Es ist kein Abschied für immer, es ist immer ein Wiedersehen. Immer ein Wiedersehen. Und wenn wir das vergessen, und wenn wir das auf die Seite schieben, diese Gedanken, dann werden wir trostlose Christen sein. Wir werden nie Trost finden. Wir finden den Trost in dieser Wirklichkeit, dass wir miteinander einmarschieren werden. Alle, die uns verlassen, weil sie sterben oder warum auch immer, wo wir uns verabschieden müssen, wir werden sie wiedersehen und wir werden miteinander in diese Wohnung einmarschieren, in diesen Palast. Und Jesus hat alles bereit gemacht. Himmelfahrt, ein freudiger Abschied. Freut euch, Jesus ist tatsächlich der Herr. Lebt mit erhobenem Haupt auf dieser Welt, weil unser Herr lebt. Und es niemand gibt, der mächtiger ist als er. Lauft nicht gebückt wie Menschen herum, mit denen man Mitleid haben muss, sondern lauft wie Menschen herum, die wissen, zu wem sie gehören. Freut euch, Jesus ist mit uns und er ist für uns. Jesus ist nicht nur weggegangen, sondern ist präsent, er steht auf, wenn du in Not kommst. Und er leitet dich durch den Heiligen Geist. Er hilft dir und er gibt dir das, was du brauchst. Und freut euch, Jesus wird alles vorbereiten, er kommt wieder und er holt uns und dann werden wir in diese Herrlichkeit einmarschieren und das wird ein Riesenfest sein. Und darum denke ich, schreibt Paulus den Kolossen, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Wenn dich ein Mensch beleidigt, wegen irgendwas, sagt, ja, du bist ein Fremd oder weiß ich was, schau nach oben. Dort ist der König. Zu dem gehörst du. Kannst du sagen, soll doch sagen, was er will. Ich kenne meinen König und er wird kommen und er wird mich holen und dann wird sichtbar, wer ich bin. Wenn wir leiden, wenn wir krank sind, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Das wird uns aufrichten. Es wird uns ermutigen, auch in der größten Not wird uns das wieder aufrichten und den Blick schärfen, wo unser Leben eigentlich hingehört. Das ist die Himmelfahrt. Jesus hat den Thron bestiegen und wir gehören zu ihm. Ist das nicht faszinierend? Und er ist das Haupt der Gemeinde. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir durch dich Zugang haben zum Vater. Wir brauchen keine von Menschen gemachten Heiligen, die uns da vermitteln, sondern wir können direkt zu dir kommen. Du bist auferstanden und sitzt zu Rechten des Vaters. Du bist in der Herrlichkeit und du hast die Macht übernommen. Doch wenn uns das manchmal hier nicht so erscheinen mag, wissen wir, dass es stimmt. Es gibt keinen Namen, es gibt keine Macht, es gibt nichts, das mächtiger und stärker wäre als du. Und du wirst den letzten Sieg auch davontragen. Und das Wunderbarste ist, dass wir durch den Glauben an dich auf deiner Seite stehen, dass du der Sieger bist. Und mit dir werden wir siegen. An dich können wir uns wenden. Durch dich haben wir die besten Beziehungen zum Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist unser Fürsprecher und Anwalt, denn du bist in den Himmel gegangen. Und du sitzt zu Rechten des Vaters. Wir beten dich an. Amen.